Heiligkeit ist ein Thema. Meiner Meinung nach wird die Erweckung, die kommt, eine der Heiligkeit sein. Weil die Leute haben keine Lust mehr auf Unheiligkeit. Unheiligkeit wird viel zu anstrengend, viel zu teuer, viel zu langweilig. Es muss Heiligkeit kommen. Amen.
Amen.
Es muss das Pendel schlecht zurück. Der Zenit der Unheiligkeit ist erreicht. Keine Lust mehr auf Teufeleien. Amen. Jetzt kommen Himmeleien. Jetzt kommt der Himmel dran und der Himmel wird sehr attraktiv sein. Sehr attraktiv sein. Viel attraktiver wie die Hölle. Ist es gut? Also schön vertraut werden mit dem Himmel, weil er kommt. Nicht, dass er dich nicht kennt. Das wird uns auch morgen begleiten, auch übermorgen wird uns das begleiten, Heiligkeit. Heiligkeit ist sowas von, weil Gott so ist. Man musste eine extra Kategorie erfinden, um einfach Gott beschreiben zu können, in einem Wort heilig. Und alles, was Gott macht, ist heilig. Ein Wesenszug von Heiligkeit ist echt sein, total echt sein. Gott redet nicht das eine und dann tut er was anderes. Er denkt nicht das eine und dann redet er was anderes, tut er was anderes. Gott ist total deckungsgleich, wie innen so außen. Was er denkt, ist schon wie gesagt, ist schon wie getan. Deswegen können wir uns darauf verlassen, wenn Gott etwas sagt, ist es schon getan. Es ist erledigt. Es kann nicht sein, dass es nicht geschieht. Sonst wäre es nicht heilig. Heilig ist, da. Das kann nicht sein, dass das eine geredet wird und dann passiert was anderes. Ja, Heiligkeit ist unsere Zukunft. Heiligkeit. Die ganze Welt geht raus aus der Unheiligkeit in die Heiligkeit. Und die unheilige Welt geht unter, die heilige geht auf. Ich gehe mit auf. Also unbedingt. Die unheilige Welt ist schon aus der Kurve geflogen und macht immer weiter wie gehabt, aber wir kriegen die Kurve, die exponentielle Kurve kriegen wir und ja, und es geht hoch so schnell, dass wir es nicht glauben können. Die Dinge sind beschleunigt, wahnsinnig beschleunigt und dann jammern wir, es ist uns zu schnell. Früher haben wir gejammert, ist uns zu langsam, jetzt jammern wir, ist uns zu schnell. Man kann es uns nicht recht machen, ne? Aber für die Heiligkeit, die kommt und für die Heiligkeit, die so attraktiv wird und wonach die Menschen fragen werden, brauchen wir etwas, das nennt sich Verwandlung. Verwandlung in sein Bild. Von einer Herrlichkeit zur anderen. Wir können uns nicht heilig machen. Wir können eigentlich nicht heilig werden. Also wie sollen wir das machen? Das geht überhaupt nicht. Aber wir werden da hineingetaucht, aber dafür werden wir auch verwandelt, wie die Raupe in den Schmetterling. Wir hatten ja das Bild immer wieder, dass die Raupe auch wirklich eine sehr gute Raupe sein kann, aber sie wird einfach nie fliegen. Na, die Bibel ist voller Herausforderungen, voller Ansagen, wie wir sein sollen und wir stehen davor und denken uns, das geht aber ja gar nicht, aber wir geben uns Mühe. Ja, die Raupe kann sich ihr Leben lang Mühe geben, sie wird nie eine fliegende Raupe werden. Sie wird nie die Gebote Gottes halten können. Obwohl es über die Gebote Gottes heißt, sie sind leicht. Ach so, sagte die Raupe. Ach so, die sind leicht. Ja, wie leicht? Schmetterlingsleicht. Schmetterlingsleicht sind die. Und wenn du verwandelt wirst von der Raupe in den Schmetterling, ist es überhaupt nicht schwer, ne? Also wenn du dem Schmetterling gebietest, flieg, sagt der Schmetterling, ja, kein Problem. Wohin? Sagst du es der Raupe, ist es hoffnungslos. Hast du dich schon manchmal wie ein hoffnungsloser Fall gefühlt? Ja, klar, ich weiß, ich mich auch. Die meiste Zeit, ehrlich gesagt. Der hoffnungslose Fall, der einfach das nicht packt. Weil als Raupe packen wir das nicht mit dem Fliegen. Aber für den Schmetterling ist es ganz leicht. Er kann einfach an einem Tag fliegen, was die Raupe im Leben nicht kriegt. Ist das schön oder ist das schön? Ja. Zeit für Verwandlung. Also wir können die Dinge Gottes nicht wirklich so erfahren und da drin sein und das aushalten in dem alten Zustand. Es geht einfach nicht, ja. Wir halten das ein paar Minuten aus, dann sind wir raus. Dann wird uns das zu viel, die Seele will sich ablenken, irgendwie, das hält die gar nicht aus. Aber wir wollen natürlich ganz gerne viel mehr davon aushalten, oder? Wir wollen in der Herrlichkeit auch bleiben können. Wir wollen da drin auch verharren können. Amen. Der Dienst des neuen Bundes ist der Dienst des Geistes. Des Geistes des Lebens. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Wir sind in einem Dienst, der lebendig macht. Glaubst du? Ich meine, ich finde das einen sehr guten Dienst. Ich finde das viel besser wie einer, der umbringt. Wir sind in einem Dienst, der lebendig macht. Und der Heilige Geist will lebendig machen. Es ist der Dienst des neuen Bundes. Und es steht geschrieben, dass dieser Dienst in Herrlichkeit besteht. Besteht. Er besteht in Herrlichkeit. Und verglichen mit der Herrlichkeit, die schon die Geschichte am Sinai hatte, wo da Gott auf den Sinai kam und das Rauch und Feuer und dann Mose in diese Herrlichkeit reingegangen ist. Das ganze Volk hat sich überhaupt nicht getraut, da reinzugehen, weil das Volk wusste, wir würden sterben. Wir können in den Zustand, in dem wir sind, nicht auf diesen Berg gehen. Wir müssten sterben. Wir wissen aber, wir müssen verwandelt werden. Wir müssen sterben nach der Art der Raupe. Die geht in den Kokon, löst sich auf. Und die Suppe ist immer noch lebendig. Man kann das nicht begreifen, wie das geht. Also die Raupe löst sich auf und dann wird die neu zusammengesetzt aus den Materialien, die da sind. Alle deine ganzen miserablen Erfahrungen, alles wird hergenommen, um einen sehr schönen Schmetterling aus dir zu machen. Ist das gut? Amen. Der Himmel nimmt einfach alles. Der sagt, ja, ganz egal, ich löse einfach alles auf und dann machen wir einen sehr schönen Schmetterling draus. Und dann wirst du fliegen. Und dann wirst du aufsteigen. Und dann wird man dich gar nicht wiedererkennen, weil du so herrlich bist. Ja, okay. Also, wenn wir auf den Berg wollen, wenn wir in die Gegenwart Gottes wollen, dann müssen wir sterben, aber eigentlich müssen wir verwandelt werden, kompatibel werden der Herrlichkeit. Und das ist wirklich das Programm. Also, wir haben das alle schon oft und oft gehört und oft geredet, aber es ist immer noch da. Es ist immer noch das Programm. Viele deiner Probleme löst Gott, indem er dich auflöst. Seine Lösung ist Auflösung. Das hast du davon. Dann hast du so lange rumgejammert und Gott sagt, okay, dann wollen wir dich jetzt mal in den Kokon schicken und dann werden wir dich auflösen und dann ist das vergessen. Und dann hast du dir das so nicht vorgestellt. Aber Gott schon. Gott löst viele Probleme dadurch, dass er dich auf eine andere Ebene bringt. Auf dieser anderen Ebene existieren diese Probleme gar nicht. Sie sind auf einer Ebene darunter. Er hebt dich auf eine Ebene darüber. Und auf dieser höheren Ebene sind diese Probleme noch nie gewesen. Da werden die auch nie sein. Da ist das kein Thema, da gibt's das überhaupt nicht. Glaubt, im Himmel ist Furcht. Stell dir vor, du wirst gehoben auf eine Ebene, auf der hat es noch niemals Furcht gegeben, auf der gibt es keine Furcht und auf der wird es auch niemals Furcht geben. Was machst du da? Du hast wirklich ein Problem. Du hast fast drei Viertel deines Lebens mit Fürchten vertan. Jetzt bist du auf einer Ebene, da wird sich nicht gefürchtet. Was machst du den ganzen Tag? Ja, das wäre mal was, ne? wirklich, es ist wirklich ein Problem. Wir wissen nicht, wie das ist, wenn zum Beispiel die Furcht nicht mehr da ist. Das kann man sich schwer vorstellen. Und wie viel Lebenskraft steckst du rein in Furcht, in Sorgen, in Ängste? Wie viel? Stell dir vor, das alles könntest du behalten für was Gutes. Ja, du wärst ganz schön stark. Also wichtiges Prinzip. Wir haben ja dieses Thema, Altes vergeht und Neues wird. Altes vergeht und Neues wird. Und Gott macht es oft so, dass er das Alte einfach laufen lässt. Hast du schon gemerkt, ne? Warum lässt Gott das zu? Warum lässt er das einfach laufen? Weil Gott sagt, wir lösen das nicht auf der gleichen Ebene. Wir lösen das Problem nicht auf der gleichen Ebene, wo das Problem ist. Wir gehen eine Ebene darüber. Und von dieser Ebene aus sieht das Problem überhaupt nicht so problematisch aus. Auf dieser Ebene hat das überhaupt keine Macht. Auf dieser Ebene kommst du ganz leicht damit klar. Wir wollen immer gerne auf der gleichen Ebene, wo die Probleme sind, die Probleme lösen, die Probleme bekämpfen, und es klappt nicht, weil wir die Probleme durch unsere Aufmerksamkeit nähren. Unsere Aufmerksamkeit gibt ihnen Gewicht, gibt ihnen Bedeutung, deswegen können die bleiben. Die leben von deiner Aufmerksamkeit. Begreifst du das? Also diese Probleme leben von deiner Aufmerksamkeit. Wenn du sie ihnen verweigerst, sterben die. Die verhungern. Sie brauchen deine Aufmerksamkeit. Jetzt sagt Gott, wir lösen dein Problem nicht, indem wir es lösen, sondern indem wir deine Aufmerksamkeit davon wegwenden. Das ist ja Hebräer 12. Ne? So, wir schauen weg von allem anderen hin auf den. Hin auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir schauen weg und wir schauen hin. Gute Strategie, ne? Ja, das musst du sowas von üben. Ne? Das ist wirklich, das ist dein Leben. Schau weg und schau hin. Ist das schwer? Ja. Das klingt wirklich sehr einfach, ne? Aber dann ist es nicht so einfach, weil natürlich die Probleme sich gebärden wie Goliath, ne? Das machen die immer. Das machen die immer. Aber wenn Gott dich dann auf eine andere Ebene bringt, dann kommt der Goliath gar nicht mehr so schrecklich groß vor, und dann kannst du irgendwie sagen, also du kommst gegen mich mit diesen ganzen Waffen, aber ich komme gegen dich mit dem Namen des Herrn. Amen. Das hat Goliath gar nicht verstanden. Ne? Womit kommst du? Was ist nochmal die Waffe, die du benutzt? Ja, also ich komme mit dem Namen des Herrn. Fragezeichen. Muss ich mit der Heeresleitung erstmal absprechen. Was ist das, was die da für eine Waffe haben? Ich meine nicht, dass wir noch einen Fehler machen. Ne? Was hat der Geheimdienst gesagt? Ja. Wir kommen mit dem Namen des Herrn. Wir brauchen eine Offenbarung über den Namen des Herrn. Was ist das? Und Jesus hat ja ganz viele Namen, ne? Er ist der Anfänger, er ist der Vollender, er ist das A und er ist das O. Stell dir mal vor, da ist das Problem und dann tust du die Blende drüber legen, Jesus. Und dann weißt du, das Ding hat angefangen, das Ding wird auch enden. Weil Anfang und Ende, Jesus ist der Anfänger, er ist der Vollender. Das Problem kann dem nicht entkommen. Es wird beendet, natürlich. Schön. Ja. Jesus hat viele Namen. Und wir werden in Ewigkeit nicht irgendwie dahin kommen, diese Namen wirklich alle zu begreifen. Und Jesus heißt nicht einfach so, wie du Wolfgang heißt, heißt Jesus nicht Jesus, sondern er ist das alles. Er ist es. Er ist der Friedefürst. Er weiß nicht nur was über Frieden. Er ist das. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Er ist das alles. Das war ja das Problem für die Pharisäer. Die Pharisäer wussten was drüber, aber Jesus war es. Das ist ein sehr großer Unterschied, oder? Ob ich etwas drüber weiß oder ob ich das bin. Und wenn ich es bin, ja, dann ist das keine Theologie mehr, sondern mein Leben. Der Himmel ist nicht daran interessiert, dass wir alles wissen, wie die kleinen Pharisäer, sondern dass wir es werden. Wir werden verwandelt in sein Bild. Wir werden wie er. Wir werden. Altes vergeht, Neues wird. Vergehst du noch oder wirst du schon? Das Alte vergeht, das Neue wird. Vergehst du noch oder wirst du schon? Schön. Ja, das war meine kleine Vorrede und jetzt schauen wir mal, was ich eigentlich geschrieben habe. Ja. So, dieses Prinzip, dass Altes vergeht und Neues wird, das ist ja in der ganzen Natur immer präsent, ne? Der Tag geht auf, der Tag geht unter. Die Natur wacht auf im Frühling, die Natur geht unter. Da sind immer diese Zyklen von Werden und Vergehen. Und für uns eigentlich erfordert es, dass wir ständig loslassen. Wie kann morgen ein neuer Tag sein, wenn wir den alten Tag nicht loslassen? Wenn wir den alten Tag reinschleppen in den morgigen Tag, wenn wir eigentlich morgen nur wiederholen, was wir gestern hatten, ist dann morgen wirklich morgen oder ist morgen dann gestern? Dann ist morgen gestern. Herrliches Paradox, ne? Mir gefällt ja sowas. Also das ist das Problem. Wir wollen eigentlich das Neue haben. Wir wollen einen neuen Morgen haben, stimmt? Einen neuen Morgen, einen neuen Tag. Wir wollen so dieses Neue haben. Und du musst dir ja vorstellen, dieser Tag, der morgen kommt, den hat es ja noch nie davor gegeben. Der ist noch in Zellophan eingepackt. Erst morgen wird der ausgepackt und er ist sowas von neuen. Hat es nie gegeben, wird es auch danach nie wieder geben. Es ist ein maliger Tag. Und fühlt sich das für dich so an? Manchmal. Ganz genau. Sonnenaufgang, Sonnenuntertag. Ein Tag. Wir schlafen, ein neuer beginnt. Er ist ganz neu. Es hat ihn noch nie gegeben. Er ist einzigartig. Eine riesige Möglichkeit. Aber wir wiederholen gestern, als wären wir programmiert. Bist du eine Maschine oder bist du schon ein Mensch geworden? Bist du noch eine Maschine oder bist du schon ein Mensch? Maschinen werden programmiert. Wenn du keine Maschine bist, dann kann man dich nicht so einfach programmieren. Amen. Aber wir wurden ziemlich viel programmiert, ne? Also diese Welt hat sich sehr viel Mühe gegeben, uns zu programmieren, damit wir innerhalb eines bestimmten Rahmens funktionieren, damit, wenn du morgen früh aufwachst, deine Idee von dem Tag schon fertig ist. Da ist die To-Do-Liste und du weißt genau, wofür dieser Tag da ist. Aber der Tag ist vielleicht ganz anderer Meinung. Alles hat seine Zeit. Jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Der Weise erkennt die richtige Zeit und das richtige Verhalten. Der Tor kapiert nichts. Wo bist du, Tor oder Weiser? Ich meine Tor nicht mit H, sondern T-O-R. Das andere ist der mit dem Hammer, ne? Ja, also, Leute, es ist ein Krieg. Kannst du dir vorstellen, dass in dieser Nacht ein Krieg tobt, wer den kommenden Tag bestimmt? Wer bestimmt, was morgen geht? Ich finde das dramatisch. Leute, diese ganzen geistlichen Kriege, die wir manchmal so wahnsinnig hochhängen, in Wahrheit geht es immer um morgen. Wer bestimmt morgen? Kannst du wieder programmiert werden? Bist du wieder Teil der babylonischen Maschinenmatrix, in der du funktionierst und der du einfach nur funktionierst und dich vielleicht, aber wahrscheinlich auch nicht, abends daran erinnerst, dass du ja eigentlich ein Mensch bist? Es war nicht nötig, ein Mensch zu sein. Es hat keinen Menschen gebraucht. Babylon braucht keine Menschen. Babylon hasst Menschen. Menschen sind zu unberechenbar. Die sind zu menschlich, ne? Das ist dieser Spruch von Max Frisch. Wir riefen Arbeitskräfte, es kamen Menschen. Wirklich ein Problem. Was machen wir mit Menschen? Oh, ein Mensch. Ja, okay, also in Wahrheit verhält es sich so. Eigentlich hat Gott die Macht auf Erden nicht den Maschinen gegeben, sondern dem Menschen, also dir. Dir ist also Macht gegeben, was den kommenden Tag betrifft. Was willst du denn? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich will eigentlich nur durchkommen. Ich will irgendwie überleben. Ich will mal sehen, dass ich irgendwie über die Runden komme. Es ist wieder das Thema, wie immer, ne? Sag, was du willst. Woher weiß ich, was ich will? Ja, das musst du aber mal wirklich rausfinden, ne? Du bist keine 20 mehr. Finde es mal raus, ne? Was will eigentlich ich von dem Tag morgen? Wenn dieser Tag morgen mir gehören würde, ein einzigartiger, mächtiger Tag, mit einem Vormittag, mit einem Nachmittag, mit einem Abend, was ist in deiner Sicht ein vollkommener Tag? Gottes Wille ist das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Was ist deiner Meinung nach ein guter Tag? Ein wohlgefälliger Tag, ein vollkommener Tag. Schon mal drüber nachgedacht? Liebe Leute, das müssen wir tun, ne? Wir müssen nachdenken darüber. Wie soll es sein? Vordenken, nicht nach, vordenken, ja. Wie soll denn das sein? Und das ist so wichtig, so wichtig. Du hast ja immer nur heute, du hast immer nur einen Tag. Und Jesus sagt auch, ein Tag ist genug. Du hast diesen einen Tag. Alles geht um diesen einen Tag. Alles. Dramatisch, ja? Ja. Die Frage ist, welchen Wert gibst du der Zeit? Wenn du dich selber anstellen würdest, wie viel würdest du dir dafür bezahlen, eine Stunde deines Lebens zu verkaufen? 10 €? Also es ist ja immer egal, welche Arbeit du machst. Du verkaufst eine Stunde deines Lebens und du kriegst dafür, was auch immer dir dafür bezahlt wird. Aber es ist eine Stunde deines Lebens. Eine Stunde, die einmalig ist, eine Stunde, die nie wiederkommt, die du dafür, die du ausgegeben hast. Für was? Leute, welchen Wert hat das? Welchen Wert? Wir müssen uns das überlegen. Haben wir wirklich gelebt? Gott schafft das Paradies. Hättest du mal Lust auf einen Paradiestag? Wie stellst du dir einen Tag im Paradies vor? Was macht man eigentlich in so einem Paradies? Ja, man geht arbeiten. Man muss ja hier, ne, am Büro sitzen. Und dann, wenn man abends dann zu Hause ist, dann kann man noch eine Banane vom Paradiesbaum essen. Also, wie geht Paradies? Wie bringst du das Paradies in deinen Alltag? Glaubst du, Gott hat dich dazu bestellt, ein Mensch zu sein, um das Paradies in dein Chaos zu bringen? Glaubst du, der Geist Gottes will über deiner Tiefe schweben, um das in die Wirklichkeit zu bringen, was du träumst? Was träumst du denn? Ja, Albträume. Oh, nicht gut. Träume doch mal das Paradies. Ja, ja, ja. Also, wenn wir jetzt dann die Tage einer Woche zusammenrechnen, dann sind das, lass mich überlegen, 6 mal 24 Stunden sind 144. Habt ihr die Zahl schon mal gehört? 144? Das ist ja so eine Special-Zahl, ne? 144. Okay, also, du hast in dieser Woche 144 Stunden gehabt. 6 Tage. Dann kommt der 7. Tag. Den 7. Tag, den gibt es gar nicht in deiner To-Do-Liste. Denn der 7. Tag ist dafür da, dass du über die anderen 6 Tage nachdenkst, ob du das Paradies reingebracht hast oder nicht und woran es eigentlich gehakt hat. Einen Tag lang reflektierst du, was war das für eine Woche? Das waren 6 einmalige, kostbare Tage, die nie wieder kommen. Ich war in diesen Tagen, war ich da. Was ist eigentlich passiert? Hallo.
Hi.
Bitte einzutreten. Alles nette Leute. So. Jetzt stellt euch vor, normal bei den normalen Menschen, bei den ganz normalen Maschinenleuten ist das doch so. Die arbeiten eigentlich immer durch. So, also der 7. Tag, ja, da geht man auch noch in die Gemeinde. Hoffentlich nicht zu lang, weil man hat ja auch noch viel zu tun, ne? Ja, man muss ja schließlich in dieses Wochenende reinpacken, was geht, weil ja dann kommt ja der Montag wieder. Der Maschinenmontag kommt ja dann wieder. An dem du so gar nicht so richtig das Gefühl hast, dass du da lebst, du überlebst die Tage, dann kommt irgendwie das Wochenende und dann meinst du, jetzt kann was Gutes geschehen oder so. Ihr wisst, was ich meine, vielleicht ist es bei euch nicht so, aber wir kennen, wie schnell wir in diesem Fahrwasser sind. Und jetzt möchte aber, sagt Gott, wenn du nie anhältst, wenn du eigentlich nie loslässt, wenn du die Tage nicht reflektierst, wenn du eigentlich die Herrschaft über deine Zeit, über deinen Tag überhaupt gar nicht mehr gewinnst, was passiert dann? Normalerweise kommt dann eine fette Krise. Fette Krise bringt dich voll aus dem Tritt. Alle beten dagegen und Gott sagt, nix da. Du brauchst die riesenfette Krise, um zur Besinnung zu kommen, was du da eigentlich machst mit deinen Tagen. Aber würden wir, hört mir gut zu, würden wir den Sabbat beherzigen, würden wir diesen 7. Tag tatsächlich dafür hernehmen, nachzudenken über die Woche, die war, und vorzudenken über die Woche, die kommt, müsstest du keine fette Krise haben. Du würdest ja freiwillig denken, nach wie vor. Aber wenn du das nicht tust, verpasst du dein Menschsein. Kann das sein? Du verpasst einfach alles, weil du nur noch funktionierst. Bist du auf Erden, um zu funktionieren? Babylon sagt, Ja, der Himmel sagt, nee. Du bist auf der Erde, um den Himmel da auf die Erde zu bringen. Ist das gut? Ist das eine Aufgabe? Nach deinem Geschmack Himmel auf die Welt zu bringen? Ja, ich meine, ehrlich gesagt, sind wir dafür gemacht. Wir sind designed dafür. Wir können das, wenn wir nur mal nachdenken würden. Ja, Gott hat dieses Prinzip gemacht, hat gesagt, okay, der siebte Tag, liebe Leute, heilig, siebter Tag, heilig, heilig, nicht für die To-Do-Liste. Jetzt werden wir diese ganze Woche, die gewesen ist, werden wir mal darüber nachdenken, was war das eigentlich? Was ist eigentlich passiert in dieser Woche? Wer bin ich gewesen? Was habe ich mit Gott erlebt oder eben auch nicht? Und dann kannst du an diesem siebten Tag die offenen Loops der vergangenen sechs Tage schließen. Ne, viele Dinge sind offen, die sind nicht abgeschlossen. Viele Projekte, viele Dinge sind losgegangen, aber sie sind noch nicht wieder geschlossen worden. Jetzt musst du sie schließen. Binde die Säcke zu. Beende die Projekte. Beende, beende, beende. Dann wirst du immer mehr entlastet. Ne? Entlastung. Weil jetzt hast du beschlossen, jetzt hast du Dinge wieder zugemacht, jetzt hast du Dinge, ein paar Dinge machst, tust du noch nachholen, da ein Anruf, dies, das, jenes. Du beendest die Listen und du legst das zur Seite und Gott sagt, gib mir die ganze Woche mit allem, was gewesen ist, gib sie mir wieder ab. War dir nur geliehen. du hast das nicht selber geschaffen. Das Leben und die Zeit und die Tage. Habe ich dir alle geliehen. Jetzt will ich sie wieder haben. Gib mir alles wieder zurück. Und wenn du dann zurückgegeben hast, wie fühlst du dich?
Frei.
Du fühlst dich so sagenhaft frei. Du fühlst dich manchmal wie neu geboren. Du weißt gar nicht, wie dir geschieht, weil du hast gar nicht gewusst, wie viel Lasten du mit dir rumträgst, wie viele Dinge du nicht beendet hast, wie vieles in deiner Seele noch arbeitet, wie vieles irgendwie noch geklärt werden muss. Deine Ablage ist schon noch ziemlich voll, ne? Wenn du jetzt diese Sabbatzeit nicht hast, du machst einfach wie die Maschine weiter, dann schleppst du die vergangene Woche in die neue Woche und deine Ablage wird Management bei Mountains. Ne? Also du hast Berge von Ablage. Das Zeug, wie soll das überhaupt jemals wieder abgearbeitet werden? Wie soll das jemals abgelegt werden? Wenn du nie anhältst, es muss eine große Krise her. Dann hast du Zeit. Wärst du klug, würdest du den Sabbat beachten. Habt ihr gewusst? Noch, es wird noch schlimmer. Ich habe hier noch weitere Berechnungen. Habe ich hier. Das Alte. Wenn wir die alte Woche nicht beenden, sind wir nicht bereit für eine neue. Wenn wir die alte Woche nicht beenden, sind wir nicht bereit für eine neue. Das magst du dir einbilden. Du bist es aber nicht. Du bist ja gar nicht richtig da. Zu viel von dir ist noch gebunden an die alte Woche, als dass du frei in die neue Woche gehen könntest. Die ganze Gemeinde sagt Amen. Offene Projekte und Aufgaben wollen beendet werden, soweit das geht. Dann fühlen wir uns frei. Vorher ist es uns zu viel. Wir sehnen uns zwar nach Entspannung und nach etwas Neuem, aber wir sind wegen Überfüllung schon geschlossen. Ja. Das Alte ist immer der Ausgangspunkt für das Neue, aber wir müssen nicht im Hamsterrad laufen. Einen ganzen Sabbattag könnten wir darüber nachdenken und beten, wer wir eigentlich sind, was wir eigentlich wollen und ob das, was wir 144 Stunden lang getan und gelebt haben, unserer Vision dient oder sie sabotiert. Gut geschrieben, ne? Sehr. So, wenn ein Monat herum ist, nehmen wir uns etwas länger Zeit, um über circa 700 Stunden nachzudenken. Was war dieser September? Was war das für ein Monat? Habe ich eigentlich die Ernte eingebracht, die einzubringen war? Oder ist mir der Gedanke ganz neu? Ah, man könnte auch ernten. Es gibt eine Zeit zu ernten. Weißt du, nur der Tor kapiert nicht, was die Stunde geschlagen hat. Der Weise weiß es. Und du kannst dir doch vorstellen, wenn du weißt, wofür die Zeit gut ist, du kommst ja 100-mal weiter wie der, der nichts weiß. Das ist ja ganz unvergleichlich, ja? In welchem Vorteil du bist. Also sagenhaft. Jetzt hast du also einen ganzen Monat, gute 700 Stunden, die wollen sorgfältig bedacht werden. Also wenn der Monat endet, nehme ich mir immer ein bisschen extra Zeit, weil ich darüber nachdenken muss, was war denn das für ein Monat? Und weil ich frage, fängt an, Gott mir dazu Dinge zu sagen und dann muss ich die aufschreiben und das alles kostet Zeit. Wenn du sie nicht nimmst, oh Gott, rede mal mit mir. Ja, du hast ja nie Zeit dafür. Wann soll er reden? Nachts am besten, genau. Genau, das ist dein Trick. Du kannst im Traum zu mir reden. Ich schlaf, du redest. Wunderbar. Und dann kann ich morgens wieder. Und kann funktionieren wie das Rädchen im Getriebe. Ja, wofür haben wir 700 Stunden ausgegeben? Wollen wir den kommenden Monat so weitermachen? Ehe wir den vergangenen Monat vor Gott ablegen und entlastet werden und frei für einen neuen Monat werden, brauchen wir eine Menge Klarheit darüber, was war das? Was war das? Und dann machen wir uns Gedanken über den neuen Monat und der Heilige Geist verkündet dir das Kommende. Wenn du das Kommende schon weißt, bist du im Vorteil oder nicht? Mann, der Vorteil ist ja märchenhaft, oder? Sagenhaft. Du könntest wissen, was kommt. Warum denn? Weil du ein Mensch bist. Weil du mit Gott gemeinsame Sache machst. Weil du sagst, dieser Monat, der kommt, dient dem, dass das Paradies auf die Erde kommt. Auf meine Erde. In der vom Wolfgang bin ich ja nicht. Und er nicht in meiner. Seine Welt ist mir völlig fremd. Kenne ich nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Na, ich übertreibe. Die Wolfgangsche Welt. Ein Buch muss geschrieben werden. Das stimmt. Da habt ihr es. Ja, also, wiederum, stell dir doch vor, dieser Monat, dieser Oktober, es hat diesen Monat noch nie zuvor gegeben. Alles ist an sich total neu. Es ist eine gewaltige Potentialität. Es ist eine wahnsinnig riesige Möglichkeit. Alles kann geschehen in diesem Monat, einfach alles. Aber wir reduzieren diesen Monat in uns drin, ja, wir haben die Schere im Kopf und wir reduzieren diesen Monat auf Arbeit, Stress, ein bisschen hier, ein bisschen da, Schluss mit dem Monat, nächster kommt. Leute, wir lassen uns unsere Monate stehlen. Von parasitären Mächten, die ganz gerne uns alles wegnehmen. Und normalerweise machen wir ziemlich brav mit. So arbeitet das Böse. Der Tag ist dir gegeben. Du nimmst diesen Tag überhaupt nicht richtig. Für dich, für deinen Willen, für deine Pläne, für das, was du willst. Du nimmst es gar nicht richtig in Anspruch. Dann kommen andere Mächte und sagen, oh, da liegt ja noch ein Tag rum. Den nehmen wir. Und am Ende des Tages hast du das Gefühl, ich habe diesen Tag gar nicht gehabt. Stimmt's? Ich habe diesen Tag gar nicht gelebt. Irgendwie ist der weg. Er ist rum. Ich weiß nicht, wo er geblieben ist. Und so kann das auch mit einer Woche sein. So kann das mit Monaten sein. So kann das mit dem ganzen Jahr sein. Ja, es ist irgendwie rum, aber du hast nicht das Gefühl, dass du dieses Jahr gelebt hast. Irgendwie waren das andere, Mächte, die dir das abgenommen haben. Das ist nicht gut, oder? Dann ein Jahr. 8.500 Stunden. 8.760 Stunden. Okay. Ich wollte euch nicht ein paar unterschlagen. So viele Stunden, so viel Zeit. Was machst du mit einem Jahr? Also wenn ein Jahr zu Ende geht, dann nehme ich mir ein paar mehr Tage Zeit, 3 Tage oder so wenigstens, um über dieses Jahr nachzudenken und über das kommende Jahr vorzudenken. Was war das für ein Jahr? Was ist das für ein Jahr, das kommt? Und wer bin eigentlich ich in diesen Jahren? Und was will eigentlich ich? Das macht Menschsein aus. Liebe Leute, das ist kein Luxus. Alles, was ich hier erzähle, das ist dein Leben. Das ist nicht eine seltsame Lehre, das ist dein Leben. Wer lebt dein Leben? Etwa du? Ja, dann fang mal an, drüber nachzudenken und zu sagen, was du willst. Wenn du das nicht tust, machen es andere. Gar kein Problem. Sehr gerne. Oh Mann, krass, ne? So, ich habe mir aufgeschrieben, wenn wir diese Sabbatmühe nicht auf uns nehmen, wird es immer nur die Wiederholung des Gestern geben und keine Zukunft, nichts Neues, weil wir das Alte nicht ablegen, sondern das Alte in das Neue hinüberschleppen. Hosea 10, Vers 12. Macht einen neuen Anfang wie der Bauer, der ein neues, ausgeruhtes Stück Land unter dem Pflug nimmt. Es ist Zeit, dass ihr zu mir, dem Herrn, kommt und fragt, was ich will. Dann komme ich zu euch. Ich werde Glück und Segen auf euch regnen lassen. Hast du eigentlich mal Lust auf ein Jahr mit Glück und Segen? Ja, dann mach mal dein Feld leer. Ne? Du musst die Hand an den Pflug legen und du musst dieses ganze Jahr und alles, was da noch auf dem Acker steht, alles durchpflügen, alles unterpflügen. Also muss alles, wenn das Feld rein und glatt und frei ist, dann kommt das Neue. Die Bibel sagt, Altes vergeht und Neues wird, aber wenn du nicht innehältst, vergehst du nur und wirst du nicht. Du kannst Gott ernsthaft bitten, mit dir zusammen zu klären, was eigentlich ein guter Tag, ein guter Monat, ein gutes Jahr, was ein gutes Leben ist. Geh davon aus, dass du keine Ahnung hast. Wenn wir in der Wiederholungsschleife leben und uns nur im Kreis drehen, werden wir krank. Stimmt, ha? Wir werden krank, das kann kein Mensch aushalten. Dieses täglich grüßt das Murmeltier-Geschichte, das kann man nicht aushalten, ne? Du wirst wahnsinnig. Wirst du auch. Noch ein bisschen mehr Wahn und dann bist du dement und dann kriegst du auch nicht mehr mit, was überhaupt. Das ist alles nur noch Wahnsinn. Und Schluss. Das war ein gutes Leben. Mit guten Medikamenten. Prima. So haben wir uns das vorgestellt. Leute, wenn wir nicht bestimmen, bestimmen am Ende die Medikamente. Es ist sowas von logisch. Es ist sowas von krass. Ich will euch schieben und ziehen. Ja. Gott dehnt immer unseren Horizont. Er weckt unsere Sehnsucht, er gibt uns Träume und er gibt uns Prophetien, damit wir die Routine zerbrechen und uns aufmachen zu einem gelobten Land auf der anderen Seite der Wüste. Wie viel musste Israel zurücklassen? Ja, so eben alles, ne? Wir müssen ab und an alles loslassen. Einfach alles. Und dann gehen die Wasser auseinander, dann geschehen die Wunder, dann gehen wir dahin. Aber wenn nicht, dann nicht. Immer müssen wir Altes lassen, um Neues zu fassen. Je nachdem, wie krass das Alte war, braucht es Zeit und Tiefe, um loslassen zu können. Wenn wir Dinge zu sehr festhalten, meinetwegen, du hast einen Verlust erlebt und du drehst dich um diesen Verlust, dann kannst du dich so lange um diesen Verlust drehen, bis du dich über diesen Verlust definierst. Ich bin das. Nicht, das ist mir geschehen und ich lasse auch das auch wieder los. Sondern du bleibst dabei, du drehst dich drum, es definiert dich, es wird dein Leben. Du kommst davon nie mehr los. Es bestimmt, wer du bist. Der, der den Verlust hat. Willst du der sein? Nee, dann, ne? Gutes Beispiel Elia. Elia hat also wirklich sich reingekniet und diesen Kampf gekämpft mit Isabel und mit dem Feuer da vom Himmel fallen zu lassen. Und Elia hat sich immer weiter darum gedreht. Er hat immer weiter das Gleiche gesagt. Ich habe gekämpft. Ich habe mich mit denen auseinandergesetzt. Ich habe Isabel widerstanden. Und keiner hat mir beigestanden. Ich war ganz allein. Das habe ich getan. Er wiederholt mal mindestens 2 Kapitel lang immer dieselbe Platte. Dann geht er am Ende natürlich durch die Stärkung der Engel, durch die Wüste bis zum Berg Horeb. Er steht in der Gegenwart Gottes. Gott fragt, was willst du? Was sagt er? Ich bin ganz alleine übrig. Er redet immer noch genau dasselbe. Und Gott hätte ihm mal gern die Zukunft mitgeteilt. Ja, da musste er ein bisschen da bleiben, ne? Auf dem Berg Gottes. Bis er das mal loslassen konnte. Und dann kam was Neues. Für Elia. Halleluja. Aber das war nicht so einfach, ne? Weil Elia war so gebunden schon da dran. Der war, ich bin der, ich bin ganz allein, ich bin der. Gott sagt, wir haben noch 7000 andere. Die kenne ich nicht. Ich bin ganz allein. Ich. Gott, ja. Sei mal still, hat ein kleines Erdbeben, Sturm, Feuer, keine Ahnung. War nicht einfach, den Mann zur Ruhe zu bringen, ne? So. Jetzt. Es wird noch schlimmer, ihr Lieben. Ich muss euch noch mehr zumuten. Es ist ja in der Bibel nicht nur mit diesem 7. Tag. Es ist ja auch mit dem 7. Jahr. 6 Jahre sollst du arbeiten. Das 7. Jahr ist ein Sabbatjahr. Hast du das schon mal gehört? Also diese Israeliten haben sich auch sehr schwer getan, sich daran zu halten. Aber so war es. Irgendwo steht das alles. 3. Mose 25. 3. Mose 25 werden diese Sabbatjahre und dann auch das 7 mal 7. Also nach dem 49. kommt dann dieses 50. Jahr. Ein ganz besonderer Sabbat, ein Erlassjahr. So, das ist das Reset-Jahr, die Reset-Taste, alles zurück auf Null. Nie kannst du über 50 hinausdenken. Weil bei 50 geht alles zurück auf Null. Spannend? Ich finde schon. Okay, also jetzt stell dir vor, jedes 7. Jahr ist ein Sabbatjahr. Wie würdest du in den 6 Jahren arbeiten, wenn du wüsstest, es kommt ein ganzes Jahr Ferien? Wie verrückt! Ich habe mir mal eine kleine Rechnung aufgemacht. Ich bin darin nicht so gut, aber der Wolfgang ist gut da drin, der hilft mir. Also, sagen wir mal, du bist mit 21, bist du so weit, auf eigenen Füßen zu stehen, dann hast du 6 Sabbatjahre. Du kannst die 7 immer weiterzählen und dann wirst du nach 6 Sabbatzeiten mit dem siebten 70 Jahre alt sein. Dann kannst du in Rente gehen. Und dann kannst du dein Erbe verteilen. Ich habe mir mal hingeschrieben, wenn der Staat uns nicht die Hälfte unseres Einkommens wegnehme, sondern nur 10%, wie viel könntest du in 6 Jahren für ein Sabbatjahr zur Seite legen? Stell dir vor, von 2000 Euro würden dir nicht 1000 Euro weggenommen, sondern nur 200. 12 mal 800 sind 9600 Euro im Jahr, mal 6 Jahre. 57.600. Wenn du die anlegst, hast du vielleicht 80.000 draus gemacht. 80.000 durch 12 Monate? Also sagen wir mal so, du könntest ganz entspannt in dieses Sabbatjahr gehen. Du hättest zwischen 4.000 und 6.000 Euro im Monat. Nur von den 2.000 Euro. Jetzt sagst du natürlich, aber der Staat nimmt uns aber die Hälfte weg. Und ich glaube, er ist geneigt, uns noch mehr. Er ist geneigt, uns noch mehr abzunehmen. Ne? So, da kommen noch neue Steuern und da kommen noch neue Ideen, was wir unbedingt finanzieren müssen. Aber ihr versteht das Prinzip. Gott hält an diesem Prinzip eisern fest und er sagt, alle 6 Jahre, das siebte Jahr ist ein heiliges Jahr. In diesem siebten Jahr wirst du alles das tun, was du wirklich willst. Stell mal vor, du würdest mit deiner Familie ein Jahr lang nach Israel in den Kibbutz gehen. Du würdest ein Jahr lang mit deiner Familie in eine Mission gehen in Hawaii. Du würdest ein Jahr lang eine Waisenhausarbeit, du würdest hingehen und du würdest bleiben ein Jahr. Ist das besser wie eine Woche? Das ist so was ganz anderes, wenn wir bleiben. Wenn wir da hingehen und wir haben Zeit, wir gehen richtig hin. Nicht nur so halb, weil wir wissen, in der Woche sind wir wieder weg. Ich war in Indien mit Henk Brüggemann, Vaterherz, der redet über das Vaterherz Gottes. Und wir waren 10 Tage. 10 Tage. Da hast du ja nur an der Oberfläche gekratzt, ne? Aber wären wir ein Jahr geblieben, ich hätte vielleicht Indisch gesprochen, wer weiß. Wäre das schön, auch mal so eine andere Sprache so nebenher zu lernen, weil man ein ganzes Jahr lang da bleibt und ja. Was hältst du von einem Jahresurlaub alle 6 Jahre? Was würdest du mit der Zeit anfangen? Hast du schon mal gehört von den Big Five for Life? Big Five for Life. So, der John Strelicki hat Bücher geschrieben über die Big Five. Ein sehr empfehlenswertes Buch heißt Safari des Lebens. Sehr zu empfehlen. Kauft euch das. Ist nicht so teuer. Safari des Lebens. Strelicki. Safari des Lebens. Und da drin redet er darüber und sagt, es gibt bestimmte Wünsche in unserem Leben. Wenn wir die erfüllen, haben wir das Gefühl, gelebt zu haben. Also meine Frau zum Beispiel, die wollte schon als Mädchen, die wollte immer Schriftstellerin sein und hat Geschichten geschrieben. Und dann kam es so weit, dass wir zusammen, meine Frau und ich, wir haben das Buch geschrieben, das Elixier der Verwandlung. Und als meine Frau dieses Buch dann auch tatsächlich gedruckt in der Hand hielt und ihr Name ist da drauf und das ist wirklich, da sagte sie, jetzt kann ich sterben. Ja, aber ihr wisst, wie es gemeint ist, ne? Es war, ging nicht darum, dass ich jetzt wirklich sterben will, aber es war so, das ist eine solche Erfüllung, dass ich das tatsächlich getan habe. Dass das wirklich, jetzt hat mein Leben irgendwie, also das hatte jetzt für sie eine ganz große Bedeutung. Was ist es in deinem Leben, von dem du weißt, wenn ich das tun würde, dann könnte ich danach sterben? in Anführungszeichen. Also das wäre eine solche Erfüllung. Und wenn du ein Sabbatjahr Zeit hast, ein ganzes Jahr Zeit hast, da kannst du das Buch schreiben, da kannst du die Weltreise machen, da kannst du in das Land gehen, da kannst du, was du alles tun könntest in einem ganzen Jahr, oder? Da kannst du deine Big Five for Life, deine fünf großen Dinge, von denen du sagst, die würden mein Leben einfach, da hätte ich das Gefühl, also jetzt habe ich wirklich getan, was ich unbedingt tun wollte. Ja, wenn wir nicht drüber nachdenken, vergessen wir die Big Five. Aber dies ist das mit der Safari, das ist wirklich inspirierend, auch dem mal nachzugehen, was ist wirklich ein Traum, so ein wirklicher, wirklicher Traum von Lebenserfüllung, wo ich das Gefühl habe hinterher, also das war die Sache, ne? Und ich hab's getan und ich habe es getan. Ja. Aber in deinem kleinen Urlaub, den die Firma dir gibt in ein paar Tagen, ja, was willst du reißen, ne? Nix. Was kannst du denn machen, ne? Du brauchst Zeit. Genau. Wir haben nur Erholungsurlaub, ne? Aber wenn wir dann mal erholt wären, die Lebenskräfte kehren uns wieder, wir sind so voller Kreativität, was werden wir dann machen? Und wir haben das Bewusstsein, Gott gibt mir dafür ein ganzes Jahr. Ich finde das dramatisch menschlich, dass Gott es so gemacht hat. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen. Müsste man mal drüber nachdenken, ne? Das Leben in einen 7er-Rhythmus zu bringen. Alle 7 Tage, alle 7 Monate, alle 7 Jahre. Wann unterbrechen wir? Wann hören wir mit der Arbeit auf und erfüllen die Träume, die Absichten Gottes, die in unserem Herzen eigentlich ruhen, ne? Ich habe Leute Sachen reden hören, ne, wovon die eigentlich träumen. Viele träumen davon, dass sie eigentlich wohin gehen und solche Waisenhausgeschichten unterstützen. Aber nicht nur mit Geld, sondern mit hingehen, da sein. Ihr Leben geben, nicht ihren Zehnten oder was, sondern ihr Leben hingehen, da sein. Die in den Händen halten, ne? Wirklich was reißen oder so ein Haus aufbauen. Viele haben den Traum, eine Lebensgemeinschaft aufzumachen. Die würden gern irgendwie mit einem Kaffee und mit Büchern dabei und mit und das ist schön und das ist einzigartig und das ist klasse. Ja, dafür brauchst du Zeit, ne? Die Zeit hast du nie. Es sei denn, du richtest dich nach Gott. Das Gute ist, wenn du dich nach Gottes Prinzip richtest, wird das Geld zur Erfüllung der Träume schon kommen. Der Geist legt Träume in unser Herz. Sie zu verwirklichen ist unser Leben. Sie nicht zu verwirklichen macht uns fertig. Das macht uns fertig. Das macht uns krank. Weil das ist da drin. Und das will leben. Und das will hervorkommen. Und das will sich verwirklichen. Dafür bist du da und dafür bist du du. Das kann auch kein anderer machen. Aber das wird auf die Rente verschoben. Wenn sie denn dann kommt. Das Neue, das Kommende, die Zukunft empfangen wir nicht als fix und fertiges Endprodukt, sondern als Saat. Als Saat. Die Träume und die Visionen, die Gott in dein Herz legt, sind wie Samenkörner. Wenn du nicht darüber nachdenkst, wenn du dir keine Zeit dafür nimmst und die Aufmerksamkeit dieser Saat nicht gibst, geht sie nicht auf. Das bleibt alles klein und vorläufig. Gibst du dich dem hin, nimmst du das ernst, wirst du dein Leben dem verschreiben, dass das hervorkommen darf. Dann sollst du mal sehen. Dann geht die Saat auf und dann wird das immer reicher, dann wird das immer konkreter, dann wird das immer größer, dann wird das immer differenzierter. bis du gar nichts anderes mehr siehst. Bis es dein ganzes Leben ausmacht. Ist das schön? So, jetzt will ich euch nicht länger quälen mit diesen schrecklichen Sabbatgeschichten. Aber ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, nicht weil ihr das nicht wüsstet, nicht weil ich auch letztes Jahr schon drüber geredet hätte. Aber es ist so wichtig. Ich habe mir aufgeschrieben, Gott gibt seine Saat keiner Institution, keiner Religion, keiner Denomination, keiner Kirche. Er gibt sie auch nicht dem Pastor, damit der dann als Verwalter der Saat einem jeden zuteilt. Es heißt nicht, der Geist wird ausgegossen über alle Pastoren, sondern über alles Fleisch. Wer ist gemeint mit Fleisch? Wolfgang. Okay. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Da steht nicht, die werden rund um die Uhr arbeiten und am Sonntag, wenn es durch die Kontrolle kommt, werden sie mal eine Prophetie geben. Leute, was haben wir da draus gemacht? Was haben wir da draus gemacht aus der Ausgießung des Heiligen Geistes? Mann, wie klein kann man das alles machen? Wie klein, wie nichtig, so dass man es auch lassen kann. Und sich denkt, also im nächsten Gottesdienst muss ich nicht unbedingt sein. Es ist das gleiche wie der Gottesdienst davor. Die Prophetien, niemand denkt überhaupt noch dran. Die sind sowieso schon alle vergessen. Hast du schon Prophetien vergessen, die dir gegolten haben? Meinst du? Natürlich, 3/4 hast du wieder vergessen. Du warst ja gar nicht wach. Du warst ja schon bei deiner Arbeit am Montag. Du hast ja gar nicht richtig zugehört. Du weißt gar nicht, wie man richtig zuhört. Hast du noch nicht gelernt. Ja, es ist wirklich wahr, wir hören überhaupt nicht richtig zu. Wir hören zu, um es gleich zu vergessen. So hören wir zu. Gott muss mit Megafonen in unsere Ohren schreien, dann halten wir es uns zu, ist uns zu laut. Ja. Okay, also der Heilige Geist kommt und er gießt diesen Traum Gottes, diese Vision Gottes, aus dem Chaos das Paradies zu machen, das gießt er aus in dein Herz. Und du träumst es und du siehst es und du bearbeitest das. Du lässt das in dir leben. Du denkst darüber nach. Du nimmst die Sabbatzeit, auch wenn alle anderen wie die Irren arbeiten und dich fragen, was tust du eigentlich? Und du, ich tue nichts. Ich bin. Schluss mit dem Tun. Und dann kann diese Vision in dir drin Gestalt gewinnen, wenn dann ein ganzes Sabbatjahr kommt und es wird wieder ein Sabbatjahr kommen. Ich meine, hallo, das Ding hat eine echte Chance rauszukommen. Bei den normalen westlichen hier Industrienationen Christen kommt nichts raus. Es geht überhaupt nicht. Wann denn? Immer nach der Rente. Weil vorher geht es ja nicht. Vorher geht es ja nicht, aber wahrscheinlich geht es auch hinterher nicht. Ihr Lieben, diese Kultivierung, dieses Schwangergehen mit dem Wort Gottes, mit dem, was er in unser Herz gelegt hat, ist unsere Lebensaufgabe. Es ist nicht nebenher. Sondern Gott dreht den Spieß um und sagt, diese ganze Arbeit für Geld ist nebenher. Das Eigentliche, was du als Mensch tun sollst, ist, was Gott in dein Herz gelegt hat, kultivieren. Und der Himmel sagt, wenn du das tust, werde ich zahlen. Der Deal geht auf. Gott ist doch nicht doof. Ne? Also ich meine, für wie blöd wir den halten. Das ist wirklich unglaublich. Wir halten Gott für sowas von blöd. Und dann meinen wir noch, wir beten ihn an, ne? Aber eigentlich, wir richten uns nach diesen Dingen kein bisschen und sagen dann, ja, der große Gott und so. Ne? Es ist Verarsche. So wie wir verarscht sind, verarschen wir auch Gott. Ich muss es leider so sagen, das ist so gewohnt. Alle spielen dieses Spiel, ne? Ich habe das ja immer wieder erlebt durch die Jahre. Gott hat wirklich Leuten große, große prophetische Worte gegeben. Also Worte, wo du denkst, oh Mann, dass das überhaupt einem Menschen gesagt werden konnte. Was solche Worte, ja. Ein Jahr später fragst du nach, ja, weiß ich nicht mehr. Also ja, da war was. Ich habe eigentlich vergessen. Und du denkst dir, dieses ganze verdammte Christentum, das kann ja von vorne bis hinten kein bisschen funktionieren, wenn das so wertlos ist. Das Größte wird gegeben, nur um vergessen zu werden. Ich meine, hallo. Und natürlich, wenn dir ein großes Wort gegeben wird, wenn schicksalshafte Dinge zu dir gesagt werden über dein Leben, wann wirst du darüber nachdenken? Wann wirst du darüber beten? Wann wirst du anfangen, das in die Realität zu bringen? Brauchst du Zeit. Da brauchst du Zeit, da kannst du vielleicht dann mal nicht mehr Vollzeit durcharbeiten. Und du musst Wege gehen, wie du dem Raum gibst. Und dann wirst du sehen, dass Gott zahlt. Trachtet am Ersten und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Wie viel? Alles andere. An einer Bibelstelle steht doch, wer um meinetwillen oder um des Reiches Gottes willen Häuser und Brüder und Äcker und Zeug also verlässt, der wird empfangen, wie viel? Hundertfach. Ich meine, ist das ein Verlustgeschäft oder ist das ein Gewinngeschäft? Der wird empfangen hundertfach in dieser Zeit. Häuser, Äcker, Brüder, Geschwister, weiß ich, und was da noch steht. Hundertfach. Ja, das kann ja gar nicht sein, ne? Wir reden uns da irgendwie raus. Aber wenn es wahr wäre, wenn das wahr wäre, wenn du dein Menschsein akzeptieren würdest, dass du ein Herz hast, in das Gottes Vision fallen kann. Große Träume, wunderbare Dinge. Vielleicht die Safari des Lebens. Und dein Traum ist, nach Afrika zu gehen und mal diese ganzen wilden Gebiete mal zu besuchen. Mach es doch. Gott ruft nicht nur in der Mission, in dem Sinne, geh hin und verteil Traktate. Kannst ja die Tiere gerne auch verteilen. Ich meine, ich habe nichts dagegen, kannst ein paar Traktate dalassen, damit du dich gerechtfertigt fühlst, als Christ sowas zu tun. Aber Gott wird deine ganze Vision dehnen, wenn du diesen Weg gehst. Du wirst ja Dinge dort erleben, die kannst du hier nicht erleben, ne? Oder? Ja, das gibt es hier nicht, ja. Das ist eine andere Welt, ne? Und Gott bringt dich in diese andere Welt und dein ganzer Horizont wird gesprengt und du wirst ein anderer Mensch, du bist ein reiferer Mensch. Können wir reife Menschen brauchen? Ja, eigentlich schon. Aber wir haben ja keine Zeit dafür, reif zu werden. Wir müssen ja arbeiten wie die Irren. Also, ich würde sagen, Leute, wir sind herausgefordert. Gott fordert uns noch mal wieder heraus. Überleg es dir. Denk darüber nach. Nimm die Träume ernst. Sieh zu, dass sie auf den Weg kommen. Mach die Erfahrung, dass der Himmel zahlt. Diese ganze Natur um dich her, braucht die Geld? Wie macht die das ohne Geld? Ja, das wissen wir nicht. Ja, ich bin ein paar Jahre jetzt raus aus dem Krankenhaus, der Krankenhausarbeit und habe es ja gewagt und gedacht, diese ganzen Bücher da, die hängen alle in meinem Herzen. Ich brauche mehr Zeit, um die herauszubringen, herauszuschreiben. Und habe das dann also getan und bin jetzt doch immerhin jetzt im 5. Jahr, glaube ich schon, bin ich jetzt, die Erfahrung zu machen, dass der Himmel zahlt. Es ist etwas, das entzieht sich unserer Logik. Wir können das einfach nicht denken, weil wir sind nach Babylon Maschinenart programmiert. Wir können uns das einfach nicht vorstellen, wie Gott das macht. Der versorgt zwar die Lilien auf dem Feld und die Blumen und die Vögel und alles und sagt, ihr Kleingläubigen, wie viel mehr werde ich euch versorgen? Aber das können wir uns nicht vorstellen. Wie soll er das denn machen? Ja, das lass mal seine Sorge sein. Du kannst ja Gott mal Gott sein lassen. Und du kannst ja mal zur Abwechslung dich entscheiden und ich werde Mensch. Dann ist das Verhältnis klar. Gott, Mensch. Gott sagt, ich sorge, du gehst. Ja, so ist es gedacht. Wunderbar. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben. Die Älteren prophetische Träume. Wo verortest du dich? Jung, mittelalt. Also entkommen gibt's für dich aber nicht. Nicht, dass du das, kommt hier nicht vor. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und sie werden prophetisch reden. Noch ein letzter Punkt. Man sagt bei so Ehepaaren, das verflixte siebte Jahr. Schon mal gehört? Ja, aber dieses verflixte siebte Jahr würde überhaupt nicht existieren, wäre es ein Sabbatjahr. Wäre das nicht mal eine kluge Maßnahme? Wenn also das verflixte Dings kommt, sagst du, wir werden jetzt als Familie mal ein Jahr lang was machen, also das wird uns einander neu offenbaren. Wir werden einander auf dem Weg, das Abenteuer zu bestehen, was wir in diesem Jahr angehen, da werden wir uns ganz neu kennenlernen. Was wir hier in diesem Babylon-Arbeitsdingens da Kreislauf niemals, das kann niemals passieren. Ne? Also das ist auch für die Familien ist und für die Ehen ist das eine super Geschichte mit diesem Sabbatjahr, ne? Weil dann bist du raus aus diesen tausend Verpflichtungen und aus diesem Generve und du kannst was ganz anderes machen und dann lernt man auch einander wieder ganz anders kennen. Und das ist gut, dann scheidet man sich nicht mehr, weil dann hat man große Wunder miteinander erlebt. Und man sagt sich, okay, jetzt werden wir wieder nach Hause gehen, aber in 6 Jahren kommt wieder ein ganzes Jahr. Und dann machen wir mal eine Weltreise. Und dann gehen wir mal ein Jahr lang nach New York. Und dann gehen wir mal auf die Bibelschule in Reading. Und dann machen wir mal das. Und dann machen wir das. Und dann kommst du gar nicht mehr auf die Idee, dich unbedingt trennen zu müssen. Du hast zu viel schöne Dinge vor. Amen.